Das ist ein bisschen der Sitterkolonialismus, oder? Und da haben natürlich ganz viele Schweizerinnen und Schweizer auch eine Rolle gespielt, oder? Sei es als Missionar, als Händler, als Investoren, aber auch als normale Siedler, als Farmer, weil sie haben ja das Land gebraucht.
Willkommen beim Zetnopod. Am Mikrofon ist Elisabeth Schubiger und ich sitze hier gegenüber Manuel Meinrad. Er ist Historiker an der Pädagogischen Hochschule in Luzern und wir möchten heute mit Manuel über einen Teil der Schweizer Kolonialgeschichte reden, der oft gar nicht als solche wahrgenommen wird. Wir gehen nämlich im Rahmen der Zetnotour am 30. November ins Landesmuseum Zürich, wo im Moment die Ausstellung mit dem Titel «Kolonial – globale Verflechtung der Schweiz» stattfindet. Und wir möchten genau das Thema heute in den Fokus nehmen. Manuel, du hast Bücher geschrieben, du hast Theaterstücke inszeniert und an Filmen mitgearbeitet. Was mich besonders spannend an deiner Arbeit dünkt, ist, dass du immer zeigst, dass die Schweizer Geschichte eben nicht einer von den Grenzen, also von den Nationalgrenzen, aufhört, sondern dort auch kann stattfinden.
Genau, das ist mir sehr wichtig, oder? Ich möchte gerade mal ein Beispiel bringen. Wir haben den Kulturkampf in der Schweiz im 19. Jahrhundert, also Kirche gegen den liberalen Staat, oder? Und der Schweizer Bundesstaat ist ja aus einem Bürgerkrieg entstanden, nach dem Sonderbundskrieg von 1847 ist ja die Schweiz eigentlich sozusagen gegründet worden, oder? Mit der Verfassung und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eine Art Kulturkampf auch gewesen, weil der Sonderbund ist ja, das sind die katholischen Kantone gewesen. Und die haben sich gegen die liberaleren Kantone versucht, das so ein bisschen zu behaupten. Und es ist dann eben zu dem Krieg gekommen. Hat die katholische Zentralschweiz den Sonderbundskrieg verloren. Die Jesuiten sind ausgewiesen worden. Und der Peter Stadler, der hat ein grosses Buch geschrieben, «Der Kulturkampf in der Schweiz», das ist ein riesen Schinken. Oder? Aber was denn mit den Jesuiten passiert ist, wo die durch sind, was die gemacht haben, das blendet er wie aus. Oder? Also das heisst nicht, dass das Buch schlecht ist, aber es erzählt einfach nicht die ganze Geschichte. Oder? Und ich habe immer gefunden, man muss doch auch schauen, ja, was ist jetzt mit diesen Kulturkämpfen denn weiter passiert? Wo sind denn die Leute durch? Im Kulturkampf hat man Klöster geschlossen, St. Urban ist zugegangen. Die Mönche von Einsiedeln, die haben natürlich dann auch Angst gehabt, ja gut, vielleicht schliessen sie uns den Laden, oder? Was ist jetzt, oder? Wenn sie uns den Laden zutun, dann gehen wir mit dem ganzen Mönchskonvent, gehen wir über in die USA und fangen ein neues Leben in der neuen Welt an. Und interessant ist jetzt natürlich, dass die Mönche, die dann über sind von Einsiedeln, dass die dann auch in die sogenannte Indianermissionierung gegangen sind. Das heisst, wenn wir jetzt runterbrechen, es gibt einen direkten Bezug zwischen dem Kulturkampf in der Schweiz und der Indianermissionierung. Oder? Und aus dem Grund ist eigentlich, wenn wir heute die Sioux, oder sagen wir hier auf Schweizerdeutsch, oder Sioux auf Englisch, oder Lakota in der indigenen Sprache, der Grossteil von denen ist heute katholisch. Und das hat mit dem zu tun, dass Schweizer Missionare dort in der Mission gearbeitet haben.
Somit hast du mir jetzt gerade gezeigt, dass eben die Kolonialgeschichte von der Schweiz, die ja oft nicht als solche empfunden wird, eben eigentlich durchaus stattgefunden hat. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, was du im Moment, an was du schaffst, an welchen Forschungsthemen du im Moment dran bist und was die mit der kolonialen Vergangenheit von der Schweiz zu tun haben.
Also für mich ist auch der ganze Siedlerkolonialismus, das ist mir eigentlich etwas ganz Wichtiges. Und wenn ich das ganz einfach mal runterbreche, wenn man jetzt mal Amerika anschaut, oder? Die postkoloniale Forschung in der Schweiz hat sich sehr lange auf Afrika und Asien konzentriert. Und da haben wir natürlich ganz klar den klassischen Kolonialismus sozusagen, oder? Mit den Tropenhelmen und alles. Also das tut ja auch wieder Bilder reproduzieren. Aber in diesem Zusammenhang ist dann auch ein bisschen der Kolonialismus in den Amerika ist ein bisschen vergessen gegangen. Und es hat ja die Ausstellung gegeben, Zürich Kolonial, also im Stadthaus, oder? Blinde Flecken hat sie geheissen. Aber auch die Ausstellung hat wieder einen blinden Fleck gehabt, nämlich der Siedlerkolonialismus ist gar nicht thematisiert worden. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich eine der brutalsten kolonialen Formen. Wir haben drei Formen von kolonialer Realität von Europa ausgehend. Oder? Also der erste, ich sage mal, in Amerika, ist so der Handelskolonialismus. Aber das ist eigentlich relativ ein friedlicher Kolonialismus gesehen, also friedliche Anführungs- und Schlusszeichen, weil auch die haben natürlich die Indigenen übers Ohr gehauen und haben sicher auch Sachen missbraucht und Menschen missbraucht, aber im Grossen und Ganzen hat das natürlich nicht eine enorme Tragweite gehabt, weil man ist ja doch auch darauf angewiesen gewesen, dass die Biberpelze eingetauscht werden von den Indigenen. Also die Indigenen haben durch das immer noch frei sein und sind nachher die Sachen an die Handelsposten liefern und wenn es nicht gepasst hätte, hätte sie es wieder abstellen können. Also das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist noch der sogenannte Ausbeutungskolonialismus. Das haben wir so ein bisschen Brasilien, Südamerika, oder, wo man einfach die Leute nachher versklavt hat, für Arbeitskräfte und so weiter eingesetzt hat. Er hat natürlich auch verheerende Folgen gehabt für die indigene Bevölkerung. Es sind dann auch immer Krankheiten und so in dem Ganzen noch weiter verbreitet worden, was zu grosser Dezimierung von der Bevölkerung geführt hat. Und dann gibt es eben noch den Siedlerkolonialismus. Das ist der, der immer so ein bisschen ausgeblendet worden ist in der Forschung. Und eben auch in dieser Ausstellung «Blinde Flecken», oder? Ich habe mich dort auch ein bisschen, ja, habe mich gefragt, warum. Und es ist halt schon so, der Siedlerkolonialismus auf den ersten Blick ist ja der sehr friedlich, weil die wollen gar nichts zu tun mit den Indigenen. Die wollen für sich sein, die gründen eine Kolonie, oder? Und nachher aber, die pressen die Indianer, sage ich jetzt ja, am Schluss immer weiter. Das heisst, ja gut, die können jetzt da alles westlich vom Mississippi haben, aber dann findet man zum Beispiel in den 1840er Jahren nicht mehr Gold, oder? In Kalifornien, der Gold Rush. Und dann kommt es sogar zu genozidalen Massakern, also da werden die ganze indigene Ethnie ausgerottet, oder? Und am Schluss bleibt den Indigenen immer weniger. Also sie werden richtig zurückgedrängt in Reservationen. Also wenn man einfach mal Nordamerika anschaut, vor Christopher Columbus war ja alles indigenes Land gesehen. Heute sind es noch ein paar, ich glaube 2,7% oder, in Form von Reservationen. Die Reservation ist nichts anderes als eine gewisse Apartheid. Sei es in den USA, sei es in Kanada. Jetzt sind sie dort eingepfercht, oder? Weil man hat sie durch Hunger dort hineingepresst, man hat sie durch Kriege dort hineingepresst, durch Krankheiten und. Und jetzt sind sie dort. Und was jetzt passiert, man will ja nicht sich vermischen mit denen oder irgendwie etwas von dieser Kultur übernehmen. Sondern nein, die Kultur muss noch radikal ausgemerzt werden. Also man macht nicht ein Genozid im klassischen Sinn, sondern man macht einen kulturellen Völkermord. In dem, dass man sie rausnimmt, versucht umzuziehen, zwangs zu assimilieren, dass man Kinder von den Eltern trennt, vom Land trennt, dann ist so ein Internat für Indigene, versucht abzuschotten von ihren Vorfahren, ihnen verbietet, die indigene Sprache zu reden, sie müssen das Christentum annehmen, sie dürfen die Spiritualität nicht mehr ausleben und das nennt man eigentlich kulturelle Genozid. Also Kultur wird komplett vernichtet. Jetzt muss ich aber schon ganz kurz etwas ergänzen. Die Genozid-Definition ist auch sehr eurozentrisch, oder? Ja. Weil Indigene sage ich mir natürlich, der kulturelle Genozid, das ist eigentlich auch ein Genozid. Wir reden nicht von kulturellem Genozid, weil bei uns gibt es vier verschiedene Körper. Es gibt den spirituellen Körper, den mentalen Körper, den physischen Körper und den geistigen Körper. Und wenn du einen von diesen Körpern tötest, also zum Beispiel der Spirituelle, oder? Dann stirbt der ganze Mensch. Und das ist auch so. Heute haben wir zum Beispiel im Norden von Kanada, in Nunavut, eine der höchsten Selbstmordraten auf der ganzen Welt. Also 2016 haben wir in einer indigenen Reservation an der James Bay, dort haben sich etwa 100 Kinder das Leben nehmen. Also Kinder und Jugendliche.
Also das sind noch junge Menschen?
Das sind junge Menschen, die keine Perspektive mehr haben. Also würden die Indigene nicht jetzt unbedingt von kulturellem Genozid reden, weil das ist ein wissenschaftlicher Begriff, sondern wirklich vom Genozid, oder?
Ja.
Das ist ein bisschen der Siedlerkolonialismus, oder? Und da haben natürlich ganz viele Schweizerinnen und Schweizer auch eine Rolle gespielt, oder? Sei es als Missionar, als Händler, als Investoren, aber auch als normale Siedler, als Farmer, weil sie haben ja das Land gebraucht. Klar, man hat eine riesen Armut in der Schweiz. Man hat die Leute ja müssen exportieren. Gehen auf Amerika, dort ist ja Land unendlich, oder? Aber eben, es ist indigenes Land, wo man den Indigenen weggenommen hat. Zum Beispiel New Glarus, wo so vor etwa 190 Jahren oder so gegründet worden ist. Ein bisschen nördlich von New Glarus, also ein paar Kilometer, ist noch das Potawatomi-Dörfli gesehen. Zu der Gründerzeit. Auf der nächsten Karte, 10 Jahre später, ist es einfach weg.
Also das ganze Dorf ist einfach verschwunden?
Einfach verschwunden. Und dann eine Familie von Sorsi, Liberale, die nach Napoleon ist ja die Restauration gekommen, oder? Da sind die Konservativen wieder in die Macht gekommen, da sind die Liberalen da betrennt worden im Kanton Luzern, auch noch vor dem Sonderbundskrieg natürlich. Und dann sind die ausgewandert, das ist politische Flüchtlinge eigentlich, und sind dann, haben das New Switzerland im heutigen Bundesstaat Illinois gegründet. 1830er Jahre, oder ist das gesehen, oder? Die haben das gegründet und ich habe das Tagebuch da gefunden, oder? Und ich meine, die haben ja heute noch Verbindungen, die kommen regelmäßig auf Sorsi, oder? Weil das sind ja Partnerstädtchen, oder? Und die Luzerner Zeitung bringt immer etwas, aber was die bis jetzt noch nie gebracht hat, oder? Ist natürlich, dass die gegen die sogenannten Indianer losgezogen sind. Die haben die in den Büsch aufgestossen und haben sie verschossen, wie Wölfe. Das, wenn man das Tagebuch liest, wie man Indianer gejagt hat, ich nehme jetzt den Begriff, wir können vielleicht noch den Begriff nehmen, aber das ist einfach crazy, oder? Das ist sowas von Menschenverachtend. Aber diese Geschichten werden natürlich nicht erzählt.
Du hast jetzt mehrmals auch gesagt, die Menschen, die Indianer genannt worden sind, Indianer quasi. Ich möchte nochmal über die Begrifflichkeiten reden, und zwar, wie nennen sich die Menschen selber? Und gerade im Hinblick von, wenn man eigentlich die kulturelle Seele mal verloren hat, wie kann man sich überhaupt noch selber identifizieren?
Also mit der Begrifflichkeit, das ist relativ schwierig. Es sind natürlich koloniale Begriffe. Ob man jetzt First Nations sagt, oder Indianer, oder Indigene, selbst das Wort Indigene ist ein kolonialer Begriff, sagen einige Betroffene wiederum. Ja, es ist so halt, der Begriff Indianer ist im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht negativ aufgeladen, er ist aber kolonial, und das muss man immer auch berücksichtigen. Man muss aber auch gleichzeitig berücksichtigen, dass gerade in den USA viele sich noch als Indianer selber bezeichnen. Widerstandsaktivist-Organisationen, die nennen sich noch American Indians, also die American Indian Movement. Aber jetzt in Kanada hat es ein Umdenken gegeben. Dort ist man vom Indien weggekommen. Es gibt ja immer noch die Indian Status Card. Die müssen sich als Indianer ausweisen. Das ist ein Rechtsbegriff, das Indien. Und dann ist man so zu First Nations gekommen. Oder? Und es ist aber dann lustig, wenn jetzt, ich sage mal, im deutschsprachigen Raum sagt, ja, du darfst nicht mehr Indianer sagen, du musst First Nations sagen. Stimmt aber auch nicht ganz, weil viele sogenannte First Nations lehnen jetzt das First Nation auch wieder ab. Oder warum lehnen sie es ab? Weil sie sagen, ja, wieso müssen wir das First vorne dran haben? Wir sind schon immer da gewesen. Wir sind nicht einfach die Ersten eingewandert, aber wir sind da entstanden. Und sie kommen davon weg von dem First und nennen sich jetzt einfach Nations. Also zum Beispiel Tagwatagamu Nation. Und nicht mehr Tagwatagamu First Nation. Oder? Das ist einfach mal so ein Diskurs. Oder? In Kanada können sich relativ viel aber mit dem Wort Indigen anfreunden. Aber mir ist einfach wichtig zu sagen, dass es nicht eine einheitliche Antwort gibt. Man muss sich einfach bewusst sein, egal welche Bezeichnung das man bringt, es ist kolonial belastet. Aber ich glaube, ein Punkt, wo sich alle einig sind, ist, dass man die Selbstbezeichnung verwendet, oder? Dass man zum Beispiel wir sagen in Sioux, oder? Dass man Lakota sagt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg. Aber grundsätzlich müssen wir ja auch wieder von Gruppen reden. Und das Wort Indigen hat dann auch wieder eine Problematik. Weil Indigen macht dann auch wieder unsichtbar, oder? Weil Indigen, das kann irgendetwas sein. Australien, Neuseeland. Wenn ich aber Indianer sage, dann weiss ich, das sind die gemeint. Nur das Problem ist natürlich, dass mit Indianern assoziieren wir so den Federschmuck und alles. Und wegen dem wäre so mal meine These gewesen. Man muss den Indianerbegriff brauchen, aber man muss ihn dekonstruieren. Aber leider hat der Diskurs ist schnell reingefahren, oder? Und hat gefunden, das darfst du gar nicht mit Indianer sagen. Also wäre jetzt Indigene und dann verwässert es wieder, oder? Und wegen dem natürlich, ich will die Leute über den Indianerbegriff holen, das sind Indianer, wissen wir alle, sind Indigene in Nordamerika. Und dann aber differenzieren, oder? Also dort eben, allein in Kanada gibt es 75 verschiedene indigene Sprachen, oder? Und dann wird es eben spannend, oder?
Man merkt sehr stark, du bist ganz nah an diesem Thema. Jetzt nehme ich Wunder, du bist ein Historiker und nicht ein Anthropologe. Und trotzdem habe ich das Gefühl, du hast sehr anthropologisch gearbeitet. Wie bist du im Feld vorgegangen?
Es ist ja schon mal ein Privileg, dass man als sogenannter weisser Historiker auf Kanada in eine Reservation gehen und dort Interviews machen kann. Das ist ein riesen Privileg, weil die Indigene von dort kann nicht hierher kommen. Also, da hat einfach kein Geld. Oder? Das ist Armut, das ist unglaubliche Armut. Also, wir haben es in Kanada mit einem der reichsten Länder der Welt zu tun, aber die Reservationen sind Drittweltgebiete. Da müssen wir uns einfach nichts vormachen. Klar, ich habe die Erlaubnis eingeholt, wie das heute so der Standard ist. Ich bin zum Grand Chief, ist es okay, wenn ich hier Interviews mache? Ja, ist okay. Die haben mir sogar noch Pflege finanziert, oder? Dass ich kann in die Reservationen. Sind es wichtig gefunden, dass ein Europäer sich für ihre Geschichte interessiert? Da habe ich wirklich offene Türen gehabt. Ja, erst einmal, es gibt praktisch niemanden, der nur schon annähernd einen Universitätsabschluss hat, oder? Und jetzt kommt man da als PhD-Guy, oder? Und macht so ein bisschen Forschung. Ich meine, das ist jetzt einfach nicht gut angekommen. Das muss ich einfach ehrlich sagen. Also, so PhD-Guys, das ist nicht sehr sympathisch für sie. Weil, es hat mir ein Indigene, ein Cree hat mir gesagt, schau, alle Wissenschaftler, die zu uns raufgekommen sind, haben uns einfach geschaut, oder? Der Theologe hat gefunden, wir haben keine Religion, oder? Der Philosoph hat gefunden, wir sind primitiv, man muss uns zivilisieren, oder? Die Ingenieure haben auch noch alles kaputt gemacht, oder? Und also, wir brauchen keine Wissenschaftler, aber es ist einfach so. Jetzt habe ich gemerkt, ja, also als PhD-Guy da oben irgendwelche Forschungen wollen zu machen, das bringt jetzt nicht so viel, oder? Klar, ich hatte einen ethno-historical Ansatz, also Ethnohistorie, aber ich hatte wirklich gedacht, ich muss jetzt mehr auf die partizipative Forschung, oder? Also das heisst, ich muss mit Teil sein von diesen Menschen und ich bin ja nicht nur ein Historiker. Ich bin auch Feuerwehrmann, ich bin seit 25 Jahren in der Feuerwehrstadt Luzern aktiv. Ich bin auch noch Musiker, ich habe in verschiedenen Bands gespielt. Ja, so ein Feuerwehrthema, das ist auch ein Reservationsthema. Die Häuschen brennen leider immer wieder ab. Und da kannst du grad connecten, oder? Oder ich habe mal gesagt, ich spiele Gitarre. Ja, we got the band, just join in. We just have a rehearsal down the basement of the church. Und dann bist du Killer, oder? Der Killerraum wird auch das Bandraum umfunktioniert. Da konnte ich doch mitspielen. Das habe ich einfach gemerkt, man muss vielleicht einfach mal den Historiker und den Akademiker in der Schweiz zurücklassen und dann einfach als Mensch dort hingehen. Und dann funktioniert das. Aber ich habe natürlich nie verschwiegen, was ich eigentlich will. Oder? Ich habe immer transparent gesagt, schaut, ich will ein Buch über eure Geschichten machen, weil in Europa könnt ja euch eigentlich auch niemand. Und es wäre doch auch wichtig, weil es gibt sehr viele Schweizerinnen und Schweizer, die auf Kanada ausgesiedelt sind, als Siedler, die doch ein bisschen mehr über eure Geschichte wissen. Das ist so. Und das ist eigentlich noch gut angekommen bei ihnen.
Das kann ich mir vorstellen, das klingt auch sehr dynamisch. Und was mich jetzt doch auch noch interessiert, du hast vorher gesagt, die sind dort in diesem Reservat, es geht ihnen nicht gut, es ist wie in einem Drittweltland. Hast du noch ein bisschen mehr über das erzählt?
Ja, also nur ganz kurz, wenn wir schon bei Begriff sind. Also man sollte eigentlich nicht Reservat sagen, okay. Weil Reservat ist so für das Tier, oder? Ein Tierreservat. Man sollte eigentlich Reservationen sagen, weil es sind eigentlich für die Indigenen reservierte Landflächen, oder? Wegen dem Reservationen. Mhm. Also dass man sie nicht auf Tierstufen stellt. Oder? Genau, ich habe jetzt ein schwarzes Bild gezeichnet, das ist auch in den USA nicht anders. Sie sind natürlich heute in einer unglaublichen Armut. Kein fließendes Wasser, keine Elektrizität teilweise, oder? Arbeitslosigkeit 90%, oder? Drogen, das ist natürlich extrem düster. Ja. Das ist wirklich herzzerreißend. Das muss man auch wirklich so benennen. Nur ist es natürlich schon so, gerade so indigene Gesellschaften, die haben auch eine unglaubliche Resilienz. Es ist enorm beeindruckend, wie widerstandsfähig und wie sie sind und wie sie Widerstand leisten. Und das hat mich so beeindruckt. Und das ist übrigens auch so ein Teil von meiner Forschung, also die Sichtbarkeit von Indigenen, oder dass es sie heute noch gibt. We are still here. Das ist so einer von diesen Slogans, oder? Wir sind immer noch da. Das hat ja mit ihrem aktiven Widerstand gegen das System zu tun. Also man muss sich mal vorstellen, die ganze Maschinerie von kulturellem Genozid, die auf sie reingeprasselt ist, also, und das ist natürlich komplett gescheitert, weil sie einfach Widerstand geleistet haben, weil sie eben zurück auf ihr Land sind, weil sie sich nicht überall haben komplett bevormunden und weil sie immer mehr auch dann von Rechtsanwälten ausbilden und Sympathisanten finden. ich denke, auch meine Rolle muss ich da reflektieren. Ich bin für sie sehr wahrscheinlich auch wieder ein Sympathisant, wo sie können, auch für ihren Zweck sich verbünden und, oder ich rede jetzt mit ihr über das. Oder? Und wegen dem muss ich sagen, obwohl sie eine rechte Düsterheit haben und obwohl wirklich ein grosses Trauma ist und ein generationsübergreifendes Trauma, sie sind stärker denn je.
Das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil obwohl du Historiker bist, ist das eigentlich ein hochaktuelles Thema. Und wenn du jetzt so erzählt hast, habe ich mich gefragt, ist die Schweiz immer noch in dem modernen Kolonialismus irgendwie involviert?
Ja, das ist immer wieder der Fall, oder? Und das ist natürlich immer nicht so direkt, oder? Die Schweiz ist natürlich nie, die ganze Schweizer Geschichte zeichnet sich so ein bisschen aus. Man ist nie so ganz richtig involviert. Ich mache jetzt ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Es gibt ja eine Bank, die es nicht mehr gibt. Und wegen dem muss ich nicht einmal den Namen sagen. Es wissen ja alle, welche Bank das ich meine. Und die Bank, die es nicht mehr gibt, die hat natürlich vor ein paar Jahren, es ist keine 10 Jahre her, es ist so 7, 8 Jahre, wo man durch Norddakota und Süddakota eine Pipeline durchgezogen hat. North Dakota Access Pipeline, oder hat die geheißen. Man hat natürlich geschaut in den USA, dass das nicht nicht indigene Landschaften, sondern bei den Indianern kann man sie dann ein bisschen durchziehen dort, oder? Und da sind natürlich die Lakota wirklich auf Palmen, weil Wasser ist heilig, oder? Und man weiss, jede Pipeline, die rönt irgendein ist, oder? Das ist wie ein Flachdach. Ich kann mal Dachdecken, darf man viel Dachdecken und so. Es gibt 2 Arten von Flachdächern, die rönnen und die noch nicht rönnen, oder? Und so ist es auch ein bisschen mit diesen Pipelines. Es war ein riesiger Aufstand von Indigenen. Es sind etwa 1000 verschiedene indigene Nationen, die demonstrieren. Die Bank, die es nicht mehr gibt in der Schweiz, die hat dort auch ihre Finger drin gehabt, für die Pipeline. Aber natürlich, die Indigenen sind sogar am Paradeplatz in Zürich vor dieser sogenannten Bank irgendwie demonstrieren. Und dann, nein, wir haben nichts mit dem zu tun, natürlich nicht. Oder? Aber die Bank hat Zuliefererfirmen unterstützt, hat ihnen Credits gegeben. Und ohne die Credits wären die sogenannten Zuliefererfirmen gar nicht fähig gewesen, die Pipeline zu bauen. Und das meine ich so ein bisschen mit der Schweiz, oder? Es ist alles so ein bisschen verstrickt und versteckt.
Ich weiss, was du meinst. Es ist auch hochspannend. Ich würde sagen, ich komme zur letzten Frage.
Gut.
Und zwar möchten wir immer gerne wissen, wenn unsere Hörer jetzt noch etwas möchten lesen zu dem Thema, was würdest du ihnen vorschlagen?
Ich finde es immer spannend, dass man so den kolonialen Blick auch ein bisschen umdreht. Oder? Es gibt zum Beispiel einen Kurzfilm, vielleicht findet man den sogar auf YouTube, wo so ein bisschen Kolonialisierung in Australien ein bisschen auf die Schippe genommen wird von den Aborigines selber, oder? Und es ist so, der Film geht nur etwa 11 Minuten und heisst Barbecue Area. Und das ist einfach so als Filmtipp, oder? Barbecue Area, ein ganz kurzer Film, muss man halt ein bisschen recherchieren. Wo man
ja, wir würden ihn sonst verlinken.
Genau, falls er überhaupt, aber ich habe den mal gesehen und gesagt, der bringt es so wunderbar auf den Punkt. Und was aber auch immer noch ist, ist halt schon so, oder? Dass ich finde, dass gerade viele sogenannte Entdecker, also ja, für den Schluss eigentlich Expeditionen, ohne indigene Höfe gar nicht möglich gewesen wären, oder? Und da muss man auch immer einfach die indigene Perspektive berücksichtigen. Und da hat zum Beispiel der Frank Furpal ein spannendes Buch geschrieben, das heisst «Aufbruch im Licht der Sterne», wie Tupaya, Mahaine und Mai Captain Cook den Weg durch die Südsee erschlossen. Also auch der berühmte Captain Cook, der so als der Entdecker gilt, da so im 18. Jahrhundert, dass der halt ohne indigene Höfe vielleicht gar nicht so weit gekommen wäre, oder? Einfach auch ein Buch, wo die sogenannte Entdeckungsreise von James Cook aus der indigenen Perspektive beleuchtet, diesen Tipp könnte ich gerne mitgeben.
Das finde ich ein toller Tipp für das Ende des Gesprächs. Merci vielmals, Manuel, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu reden und mir ein bisschen näher zu bringen, was genau eigentlich die Schweiz mit Kolonialismus zu tun hat.